Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hey Sophie, guten Morgen.
Hi Christoph, guten Morgen.
Sag mal, hast du eigentlich mal darüber nachgedacht, wie oft wir inzwischen täglich mit künstlicher Intelligenz zu tun haben? Überall kommt sie einem ja entgegen, in jedem Tool scheint sie mittlerweile eingebaut zu sein. Wie oft also begegnen wir täglich der künstlichen Intelligenz?
Ja, ich glaube auch, dass das mittlerweile ständig so ist. Social Media, Google, sogar die Podcasts, die ich höre, überall ist KI. Aber mal ganz ehrlich, ich glaube, die wenigsten, die verstehen wirklich, wie krass Algorithmen beeinflussen, was wir sehen und denken.
Total. Und wir müssen hier natürlich noch eine begriffliche Unterscheidung treffen. Das eine ist die Erkennung von Mustern. Das können Computer schon seit langer Zeit. Also genau zu erkennen, was ich bei Social Media klicke, um mir dann bei LinkedIn, bei Instagram die richtigen Inhalte anzuzeigen, die mich dazu verführen, noch öfter zu klicken. Das andere ist aber AI im Sinne von Generative AI. Die wiederum taucht an vielen Stellen mittlerweile auf. Lass uns diese Begriffsunterscheidung treffen. Gen AI, erzeugende künstliche Intelligenz, die uns dabei hilft, Texte zu schreiben, Texte zusammenzufassen und so weiter. Und auf der anderen Seite Mustererkennung durch klassische Computeralgorithmen.
Guter Punkt. Und du warst ja früher selbst Chefredakteur bei mehreren Zeitungen und noch bevor KI so ein großes Ding geworden ist. Wie war das eigentlich damals und wie wurden die Entscheidungen getroffen, welche Themen wichtig sind?
Die Entscheidungen wurden immer von der Redaktion getroffen, von den Redakteuren, von den Ressortleiterinnen, von den Chefredakteurinnen und Chefredakteuren. Es war immer eine menschliche Entscheidung, aber auch diese Menschen, die diese Entscheidungen zu treffen hatten, haben sich so gut wie möglich auf Datenpunkte geschützt. Die Datenpunkte waren aber andere, Leserbriefe zum Beispiel. Aber das waren nicht viele Leserbriefe. Wer setzt sich schon hin und schreibt einen Leserbrief? Das macht viel Mühe und Aufwand. Man bekam dann selbst bei großen Medien in der Woche vielleicht ein paar Dutzend, vielleicht maximal ein paar hundert Leserbriefe. Ein Bruchteil des Publikums, das man eigentlich erreicht hat. Zusätzlich wurden ziemlich aufwendige Aufmerksamkeitsmessungen vorgenommen. Zum Beispiel, Menschen haben die Zeitung gelesen und wurden hinterher gefragt, welcher Artikel ist ihnen im Gedächtnis geblieben. Das sind Selbstbefragungen, Selbsteinschätzungen, die natürlich ein Stück weit soziale Erwünschtheit von Antworten abfragen, zum anderen Teil aber natürlich richtig sein können. Die aufwendigste Methode, die es in der vordigitalen Zeit gab, waren Augenbewegungsmessungen. Man hat also mit Kameras beobachtet, wie die Augen eines Lesers, einer Leserin über eine Zeitungsseite hinweggleiten und auf welcher Stelle sie stehen bleiben. Alles ziemlich unscharf und mit der Präzision heutiger Messungen eigentlich gar nicht vergleichbar.
Und würdest du sagen, dass die Erkennung von Mustern den Journalismus eher verbessert oder verschlechtert hat?
Mal so, mal so. Ich glaube, unter dem Strich, und das gilt wahrscheinlich auch für heute, kann man sagen, dass wenn am Ende es immer die Menschen sind, die aufgrund von Informationen Entscheidungen treffen, dann kann es und wird es meistens guter Journalismus sein. Wohingegen, wenn man die Entscheidungen Maschinen überlässt, dann rutscht man in das, was wir heute als Filterbubble beschreiben. Dass wir also nicht immer mehr vom Gleichen dem Publikum zuliefern und dass die Scheuklappen, bildlich gesprochen, des Publikums immer enger werden. Denn wenn man über eine gewisse Zeit, über eine gewisse Zahl von Wiederholungen den Fokus immer weiter verdichtet auf das, was die Leute vermeintlich interessieren, dann beliefert man sie gar nicht mehr mit überraschenden Informationen, mit Sichtweisen, mit Ansichten, die nicht die eigenen sind. Filterbubble also entsteht, wenn man der Maschine alleine die Entscheidung überlässt. Guter Journalismus bedeutet, dass man sich emanzipiert von den Daten und manchmal auch gegen die Datenlage entscheidet.
Exakt. Also Augen auf beim News-Konsum und vielleicht auch einfach mal bewusst nach anderen Perspektiven suchen. Sonst denken wir alle irgendwann nur noch das, was Algorithmen uns vorgeben. Und genau darüber haben wir auch mit unserer Gesprächspartnerin in dieser Woche gesprochen. Sie ist eine erfolgreiche Wirtschaftsmoderatorin, beschäftigt sich intensiv mit Tech-Themen und weiß, worauf es ankommt, wenn KI und Algorithmen auf Medien treffen.
Und bevor wir loslegen, dieses Interview hast du geführt mit unserer Gästin heute. Oft führe ich ja die Interviews. Dieses Interview hast du geführt. Sind also sehr gespannt auf das, was wir gleich hören.
Starten wir in die Folge.
Auf geht's in diese Folge.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Claudia Bechstein.
Claudia Bechstein ist eine erfahrene Wirtschaftsmoderatorin und Wirtschaftspsychologin. Mit über 10 Jahren Erfahrung moderiert sie jährlich mehr als 150 Veranstaltungen auf Deutsch und Englisch, sowohl live als auch hybrid. Ihre Schwerpunkte sind Digitalisierung, Innovation, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. Wir wollten von ihr wissen, wie sie das Zusammenspiel zwischen Medien und Technologien sieht. Dominieren Technologien die Berichterstattung oder prägen Medien die Akzeptanz von neuen Technologien aktiv mit? Und wo liegen hier eigentlich Chancen, aber auch Risiken? Claudia, du moderierst jährlich über 150 Veranstaltungen. Das klingt nicht nur viel, das ist auch richtig viel. Wie bist du eigentlich ursprünglich zur Moderation gekommen? Also was hat dich besonders daran fasziniert?
Die Frage ist, wie viel Zeit haben wir? Nein, ich versuche es mal ein bisschen kurz zu machen. Ich habe meine ersten Steps in der Industrie gemacht, war dort Personal Assistant vom Manager und war dann einige Zeit in der Werbung. Und bin kurzfristig geflüchtet, weil ich so eine Auszeit brauchte und habe dann angefangen zu modeln und das lief super. Und dann dachte ich irgendwann, naja gut, okay, das macht mir total viel Spaß. Ich komme viel in der Welt rum und habe auch sehr, sehr gut verdient und ich wollte gerne den Lifestyle beibehalten und habe dann irgendwann eine Moderation von einer Kollegin übernommen. Die lief richtig, richtig gut, hat Spaß gemacht. Das war eine Jugendmesse.
Was war das Thema der Messe?
Kaffee.
Ah, da ging's spannend.
Ich glaube, das war Krüger Kaffee oder so. Und es war für mich das erste Mal auf der Bühne, dass ich da gesprochen habe. Und es lief irgendwie toll.
Warst du nicht aufgeregt, das erste Mal auf der Bühne?
Nee, weniger als ich dachte. Aber ich fand schon als kleines Kind Gedichte vortragen in der Schule total cool, wo alle gesagt haben, hey, du hast doch einen Schuss. Aber mir hat das so viel Spaß gemacht, da so in die Vollen zu gehen. Und genau, ich versuche das ein bisschen abzukürzen. Ich habe dann Veranstaltungen moderiert, so Events und habe dann BWL studiert, habe teilweise in San Diego noch Wirtschaftspsychologie studiert und um da so einen kleinen wirtschaftlichen Twist reinzubekommen und war schon immer sehr, sehr fasziniert von komplexen Themen wie Digitalisierung und die ganzen Tech-Topics, sodass ich da nach und nach auch in die Industrie reingerutscht bin. Und ja, so bin ich da gelandet und es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich sage immer, ich habe den besten Job der Welt.
Moderatorin zu sein oder auch Moderator zu sein, ist wahrscheinlich einer der Traumjobs. Also ich habe das so oft früher gehört, man kennt das bestimmt aus der Schule, was willst du werden? Ich will Moderatorin werden. Was würdest du denn jetzt angehenden Moderatoren, Moderatorinnen auf ihrem Weg raten? Worauf soll man achten? Wo fängt man vielleicht an?
Das Thema ist, es gibt so viele Arten. Du kannst Fernsehmoderatorin werden, Radiomoderatorin, Eventmoderatorin. Also man sollte sich, wenn man Bock hat auf den Beruf, und ja, es ist einfach ein grandioser Job, weil man so viel lernt und sich eine richtig tolle Karriere aufbauen kann, einfach mal gucken, was macht mir Spaß. Stehe ich gern vor der Kamera? Bin ich gern live unterwegs? Oder gibt es vielleicht bestimmte Nischen, wo ich richtig gut bin? Was ich mitbekomme, ist, dass ganz viele großartige Business-Experts langsam so den Twist machen zum Keynote-Speaker oder eben auch zur Moderation, zur Fachkompetenz. Und das ist auch ein ganz toller Weg. Ich habe da eine ganz junge Kollegin, die auch so ein bisschen aus der Unternehmensberatung rausbricht und sehr, sehr erfolgreich ist, weil sie im Finance-Bereich sehr, sehr stark involviert ist und großes Wissen hat. Es gibt so viele Ansatzpunkte. Aber falls diesen Podcast ein Mensch hört, der gerne in diesen Job reinsteigen möchte, also ich bin immer offen und ich bin auch gar nicht stutenbissig, also ich teile gerne meine Tipps und helfe gerne weiter. Also schreibt mir gerne über Social Media und ich versuche euch irgendwie zu helfen.
Das ist toll, also man kann sich gerne an dich wenden. Danke für das Angebot schon mal.
Sehr, sehr gerne.
Du hast gerade gesagt, Themen, die einen interessieren, für die man brennt. Deine Themenschwerpunkte sind ja Digitalisierung, Innovation, KI und Nachhaltigkeit. Gibt es da ein Thema, das dich besonders antreibt oder begeistert?
Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, ist, dass ich gerade ein fettes Smile auf den Lippen habe, weil klar, diese Themen bewegen natürlich. Was ich dazu sagen muss, es sind natürlich auch heutzutage unsere Buzzword-Themen, die uns auch so ein bisschen aus den Ohren bluten. Und ich pick mir mal die KI, also künstliche Intelligenz, raus, weil sie einfach so viel Potenzial hat, unser Leben zu beeinflussen, die Art und Weise, wie wir arbeiten. Das große Problem, was ich nur an dieser Sache sehe, ist, dass KI sehr, sehr viele Mehrwerte bieten kann, aber dass es halt in der Presse auch sehr kontrovers dargestellt wird. Man muss so ein bisschen beachten, dass KI nicht der absolute Problem-Solver der Welt ist, aber höchstwahrscheinlich auch nicht à la Terminator uns alle vernichten wird. Also ich mag das schon sehr, eine differenzierte Betrachtungsweise. Und gerade bei den Veranstaltungen, die ich moderiere, in den ersten 2 Jahren war das sehr auf der Meta-Ebene. Mittlerweile gehen wir Gott sei Dank auch ein bisschen tiefer in diese Themen rein, dass man wirklich beleuchten muss, was kann diese Technologie, in welchem Unternehmen hilft sie weiter, wo eben auch nicht, weil es ist eben nicht nur die KI, sondern es sind einzelne Anwendungen oder Software-Themen, Applikationen und so weiter und so fort. Ein weiterer Punkt, Was sehr spannend ist, ist ja, dass diese Bereiche auch mittlerweile sehr schön miteinander verknüpft werden können. Also es gibt auch eine ressourcenschonende KI, die mit Green Tech sehr, sehr gut zusammenpasst. Weil im Moment ist es ja so, dass künstliche Intelligenz super viel Energie frisst, was ja wieder schlecht für die Umwelt ist. Mhm. Und ein Beispiel ist hier TinyML, also Tiny Machine Learning. Und das steht für extrem sparende Mikroprozessoren. Und das ermöglicht Anwendungen ohne Cloud-Anbindung. Und hier kann man zum Beispiel smarte Lösungen umsetzen für die Landwirtschaft oder für eine energieeffiziente Wearables. Also es gibt viele Connections, die sehr, sehr viel Spaß machen. Und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft energiesparende KI weiterentwickeln, einsetzen können, damit wir natürlich auch die Forschung und Entwicklung weiter vorantreiben.
Ich merke schon, du bist tief im Thema drin. Du musst ja wahrscheinlich auch immer up-to-date sein als Wirtschaftsmoderatorin. Ja. Wie sieht denn da so dein Alltag aus, also deine Vorbereitung? Wie gehst du daran? Welche Medien nutzt du vielleicht, um dich zu informieren?
Ich versuche, so breit und so tief wie möglich zu recherchieren. Auf der einen Seite, weil es mich sehr interessiert. Also es gibt viele Fachnews, wo ich früh gleich mal so durchscrolle. Ich weiß nicht, darf ich Namen nennen? Oder
klar.
Besser nicht? Cool. Also es gibt zum Beispiel TechCrunch, macht super viel Spaß, Business Insider, dann natürlich auch die normale Zeitungspresse, also wie Welt oder Zeit oder FAZ, also wo man einfach so ein bisschen schauen kann, was passiert gerade in der Welt. Aber was ich besonders toll finde auf Reisen, wenn ich im Flieger sitze, in der Bahn oder sonst irgendwie unterwegs bin, sind natürlich Podcasts. Wir sind ja auch gerade hier in einem Podcast, wo es viel spannende Infos gibt zum Thema digitale Transformation. Der Deutschlandfunk hat so 2, 3, die ich sehr cool finde. Ich glaube, der eine heißt KI Update. Und dann gibt es noch einen Podcast, der sehr in die Tiefe geht, ins Fachwissen. Das ist Eye on AI von Greg Smith. Also es gibt da unterschiedliche Bereiche. Die Bitkom hat tolle Studien, die regelmäßig veröffentlicht werden, wo man sich ein bisschen erkundigen kann. Also ich finde es gerade wichtig, einmal so ein bisschen, wie gesagt, in die Breite zu gehen und dann teilweise in die Tiefe. Und bei bestimmten Veranstaltungen habe ich natürlich den großen Vorteil, dass ich von den Unternehmen auch mit sehr brisanten Themen gefüttert werde, also die vielleicht auch nicht so an die Öffentlichkeit kommen oder unter Verschluss sind, top secret sind. Und das macht natürlich total Spaß, weil man dann mitbekommt, okay, Konzern ABC hat jetzt die Strategie. Das ist schon ziemlich cool.
Das glaube ich dir. Das Thema, das dir wahrscheinlich auf jeder Veranstaltung begegnet, ist das Thema KI. Wie siehst du denn den aktuellen Hype um KI? Ist er gerechtfertigt? Ist er überbewertet? Wo stehen wir da eigentlich gerade?
Also ob ich den Hype jetzt gut oder nicht gut finde, ist eine Sache. Gerechtfertigt ist er auf jeden Fall, denn wir steigen gerade in ein komplett neues Zeitalter ein. Also das kannten wir gar nicht, dass da so ein System ist, mit dem wir uns unterhalten können, das Probleme lösen kann, das das Potenzial hat, unsere Lebens- und Arbeitsbereiche nachhaltig zu verändern. Das ist schon echt ein großes Ding.
Wie so ein virtuelles Teammitglied ist das, finde ich auch manchmal. Also du kannst dich richtig mit ihm austauschen. Es gibt auch Studien darüber, je netter du bist, desto besser sind die Informationen, die du bekommst. Also du musst wirklich Bitte und Danke sagen. Wie bei einem Teammitglied, das finde ich auch total spannend.
Total. Und ich muss dir wirklich sagen, ich sage ganz oft Bitte und Danke, auch um einfach die KI zu füttern mit freundlich zu sein, freundlichen Reply zu formulieren, weil das ist halt auch das große Thema. Ja? Also es gibt ja nicht die KI, sie denkt ja nicht von alleine, sondern es ist eine Eingabe, die wir Menschen machen, dann kommt was raus. Und vielleicht kommen wir später auch noch auf Bias und so weiter zu sprechen. Ja, genau. Also KI ist einfach überall, durchdringt unser Leben. Es gibt sogar auch schon, ich glaube in den USA, so Boyfriend, Girlfriend als KI, natürlich nur virtuell, wo sich Menschen austauschen können und einfach einen Partner an der Seite haben. Ja. Das ist schon so ein bisschen spooky, ne?
Ja.
Aber wie gesagt, der Hype ist gerechtfertigt, aber man muss halt auch wirklich aufpassen, dass man hier nicht zu sehr in visionäre Utopien reinsteigt und das überbewertet oder verharmlost. Es ist eine Technologie, mit der wir erstmal lernen müssen, umzugehen.
Was sind denn deiner Meinung nach die größten Missverständnisse, die vielleicht rund um KI existieren?
KI wird immer so dargestellt, als wäre es so eine Art autonome Superintelligenz, die völlig unabhängig handelt, uns beeinflusst und überall eingreifen kann. Und wenn wir da mal so ein bisschen runterbrechen, woher das kommt, können wir uns vielleicht mal diese Definition von KI anschauen. Und gibt es unterschiedliche Definitionen, aber ich glaube, so allgemeingängig ist es die Fähigkeit von Maschinen oder Computersystemen, Achtung, jetzt kommt's, menschenähnliche Aufgaben auszuführen. führen im Bereich Lernen, Problem lösen, Muster erkennen und so weiter. Und das basiert auf Basis von Algorithmen, Daten, maschinellem Lernen, neuronalen Netzwerken. Und Achtung, jetzt kommt der zweite Part, sich kontinuierlich zu verbessern. Und ich glaube, hier liegt dieser große Punkt und die Gefahr, menschenähnlich kontinuierlich verbessern. Und wenn wir dann vielleicht noch so ein paar Fantasien mit reinpacken von Hollywood-Blockbustern, haben wir also hier so eine ganz eigene Vorstellung erschaffen, die einfach nicht der Realität entspricht. Was der Realität entspricht, ist, dass KI auf menschliche Programmierung und Entscheidungen basiert. Und jetzt komme ich zurück auf den Bias. Und hier ist das Thema, was die eigentliche Gefahr birgt. Was geben wir ein? Und hier müssen wir aufpassen, dass wir halt systematische Verzerrungen oder Voreingenommenheit unbedingt vermeiden müssen, dass wir keine Randgruppen bilden, dass wir Menschen nicht ausschließen und so weiter und so fort. Also das ist für mich die große Gefahr, an der wir weiterarbeiten müssen.
Hast du denn einen Lösungsansatz? Wie können wir das vermeiden? Was stellst du dir vor?
Also hier gibt es Gott sei Dank viele Diskussionen und auch ethische Räte, die damit einfließen. Ich hatte letztes Jahr eine ganz tolle Event-Moderation initiiert von Sir Bob Geldof, wo unter anderem einer der Projektleiter für den AI Act mit dabei gewesen ist und viele Wissenschaftler. Und das fand ich eigentlich voll süß, weil wir bashen uns ja gerne, also wir Deutschen bashen uns immer gerne, dass wir so hinterherhängen und nicht up to date sind und China und USA rennen voraus. Aber wir haben von diesen ganzen internationalen großartigen Personen sehr viel Lob bekommen, dass gerade Deutschland sehr viel dazu beiträgt, Daten zu schützen, ethische Diskussionen mit einfügen zu lassen und dass es der richtige Weg ist. Also ich glaube, man muss vielleicht nicht immer unbedingt an der Spitze stehen. Ich weiß, da sind andere Meinungen, aber ich finde so eine Basis und ein Fundament ist wichtiger, als voranzugaloppieren und dann zu merken, da ist aber einiges schiefgelaufen.
Welche Rolle spielen denn Medien, wenn es darum geht, Wissen über KI zu verbreiten und auch zu erlangen und vielleicht Mythen, die es gibt, zu entkräften?
Ich bin der Meinung, dass Medien eine ganz, ganz große Rolle spielen, denn woher haben wir sonst die Infos? Ja, also ich glaube, es gibt wenige, die sich ganz frei einfach damit beschäftigen und sich Applikationen oder Softwarelösungen, die KI-gesteuert sind, runterladen. Das heißt, wenn wir was lesen, finden wir es spannend und dann beschäftigen wir uns damit. Medien haben aber auch die Macht, Mythen zu verbreiten oder eben auch zu entlarven, indem sie Fakten und realistische Szenen darstellen. Und hier kommt die große Gefahr, wenn es nicht gemacht wird. Menschen orientieren sich an medialen Narrativen. Das heißt, wenn es unbekannte, abstrakte Themen gibt, dann hören wir vielleicht so ein bisschen auf die Zwischentöne und machen uns dann ein Bild. Und wenn einseitig über Hypes diskutiert wird in Horrorszenarien, dann beeinflusst das natürlich unser Wahrnehmen, unser Verhalten. KI zerstört alle Arbeitsplätze. Bam. Mhm. Wenn ich mit der Headline gehe, habe ich natürlich total Angst, weil ist ja ganz klar, ChatGPT kann auch juristische Fragen lösen. Also wird es bald keine Rechtsanwälte mehr geben. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Deswegen ist es ja wichtig, sich breit zu informieren, damit man eben einzelne Quellen vergleichen kann.
Exakt. Und das heißt, wenn Schlagzeilen halt zu alarmistisch sind oder zu optimistisch, dann wird auf dieser Seite auch die öffentliche Wahrnehmung natürlich verzerrt. Und ich finde, es ist wichtig, hier eine Balance zu finden zwischen Aufklärung, kritischer Reflexion, aber auch Inspiration. Und ich kann mir vorstellen, manchmal ist es gar nicht so einfach.
Ist es dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass wenn du etwas gelesen hast oder auch wenn du einen Speaker auf der Bühne hattest, dass du dir dachtest, das stimmt aber gar nicht oder da ist gerade jemand vorschnell, weil du hast ja viel Input um dich, wie gesagt, wahrscheinlich viele Wissenschaftler, Experten. Wie reagierst du dann?
Also im Moment muss ich sagen, vielleicht liegt es aber auch an der Art und Weise, was für Veranstaltungen ich moderiere, haben wir wirklich ganz, ganz großartige Experten da, die sehr differenziert auch berichten, die zum einen positive Aspekte herausstellen, aber auch über Risiken informieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht bei so oberflächlichen Diskussionen manchmal so ein bisschen aus der Reihe galoppiert. Also wie gesagt, ich bin keine Fachexpertin, ja, ich bin immer noch Wirtschaftsmoderatorin mit einem sehr, sehr guten Überblick. Aber wenn ich mal eine Veranstaltung habe, wo ich merke, oh, das geht mir jetzt einfach zu stark in eine Richtung, da wird zu viel Angst geschürt, dann würde ich auch eingreifen und würde ganz, ganz konkret mit Nachfragen agieren, um so ein bisschen herauszukitzeln, beziehungsweise einen anderen Experten mit ins Boot holen, eine andere Expertin, um da einfach eine andere Sichtweise zu bekommen.
Ja, ein Medium, wo wahrscheinlich sehr viel Angst geschürt wird, ist ja soziale Medien, also Social Media.
Mhm.
Da liest man die wildesten Theorien, Verschwörungstheorien, alles Mögliche. Wie unterscheidet sich denn da die Wahrnehmung je nach Medien?
Der große Nachteil bei sozialen Medien, und das merke ich ja auch, weil ich versuche natürlich auch Follower zu generieren und einen Standpunkt irgendwie zu zeigen, ist, dass du versuchst, eine Headline zu kreieren, die attraktiv ist und die Leute ranzieht, die weiterlesen wollen. Ja, das ist schwierig, weil wenn ich eben nur bei dieser Headline stehen bleibe und mir nicht den Artikel durchlese, dann habe ich mir hier schon eine Meinung gebildet. Und heutzutage bestimmen Algorithmen sehr, sehr stark auch den Erfolg von Artikeln, den Erfolg oder Nicht-Erfolg von Influencerinnen und Influencern. Und das ist echt ein sehr, sehr kritisches Feld. Und ich kann mir vorstellen, also ich merke das ja auch, wenn ich auf LinkedIn was poste mit einem coolen Foto dazu und die Headline ist so ein bisschen, die stichelt so ein bisschen, dann habe ich da viel, viel mehr Likes und viel mehr Kommentare. Aber da muss man wirklich aufpassen, dass es nicht zum dauerhaften Erstellen von solchen Artikeln wird. Ebenso ChatGPT, sicherlich hilft mir auch ChatGPT bei der Formulierung von Artikeln und wenn ich so ein bisschen nicht so viel Zeit habe, um was zusammenzufassen. Aber es ist eine große Gefahr, weil es ist dann einfach nicht mehr komplett meine Meinung. Und je nachdem, wie ich die KI füttere, wenn ich dir sage, du pass auf, ich hätte gerne super viel Klicks und Engagement, dann kriege ich natürlich auch so einen Artikel. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen gutem Journalismus und ich möchte so ein bisschen Aufmerksamkeit und Karriere machen und droppe da so viel wie möglich Artikel. Hauptsache, ich bekomme viele Likes und viel Engagement. Transparenz ist entscheidend. Ich habe jetzt angefangen, bei LinkedIn auch Quellen dahinter zu schreiben, hinter meine Artikel, damit auch Personen wirklich nachvollziehen können, wo hat's denn das her?
Das finde ich spannend. Das frage ich mich nämlich total oft bei LinkedIn, wenn ich poste, denke ich, woher kommt jetzt diese Zahl? Das ist ein guter Ansatz.
Genau. Und das versuche ich zu machen, damit es zumindest nachvollziehbar ist. Und klar, ich mixe mir unterschiedliche Quellen bzw. unterschiedliche Informationen auch zusammen zu einem Beitrag. Aber da versuche ich zumindest transparent zu sein und zu sagen, okay, ich habe das und das gelesen, das fand ich richtig cool. Dann habe ich das aus der Perspektive nochmal beleuchtet und ziehe das auch noch mit rein, dass man Menschen eben nicht nur Sensationen bietet, sondern Orientierung gibt in diesem Dschungel der Technologie.
Ja, da könnte man sich fragen, wer steuert hier eigentlich wen? Also dominieren Technologien die Berichterstattung oder prägen Medien eben die Akzeptanz von neuen Technologien? Wie siehst du das?
Auf der einen Seite gibt es Algorithmen und KI, die bestimmen natürlich sehr, sehr oft, welche Inhalte sichtbar sind und was natürlich auch die Berichterstattung beeinflusst. Also wir kennen das ja auch sehr gut, wenn wir bestimmte Worte ein paar Mal sagen oder im Netz nach bestimmten Sachen suchen oder bei Instagram, ja, wenn ich mir drei Hundevideos anschaue, dann ist mein Feed voller Hundevideos und genauso funktioniert das natürlich auch bei den Medien, wenn ich google und dann bekomme ich immer wieder diese Vorschläge. Das ist, finde ich es ehrlich gesagt sehr schade. Das fand ich früher besser, weil ich eben nicht nur in meiner Suppe geschwommen bin, sondern unterschiedliche Sachen gesehen habe, die mich vielleicht nicht so interessiert haben.
Ja, neue Impulse, ja.
Total. Und das ist irgendwie komplett weg. Das heißt, ich muss von selbst anfangen, unterschiedlich zu suchen und unterschiedlich mir versuchen, irgendwie Wissen zu generieren. Aber es wird mir halt nicht mehr in dieser Diversität angeboten. Das heißt, da ist jeder dann selber verantwortlich. Aber Medien prägen natürlich auch die Akzeptanz von Technologie, indem sie bestimmte Narrative schaffen. Also es ist spannend.
Ich finde es manchmal auch schade, weil wenn man aus Versehen zu lange auf einem Video ist, das einen eigentlich gar nicht interessiert oder sogar Inhalte hat, wo man sich denkt, oh mein Gott, das ist alles falsch und gar nicht meins. Auf einmal kriegt man ganz viele solcher Inhalte reingespült. Und da finde ich, da muss man noch ein bisschen am Algorithmus feilen.
Muss man definitiv. Aber auch hier kommt natürlich die Wirtschaftlichkeit zu tragen. Ne? Also wenn der Algorithmus merkt, okay, die Claudia sucht jetzt einen Wintermantel, dann gibt er nicht auf, bis ich einen Wintermantel gekauft habe. Und dann ist es vielleicht das nächste Thema und dann freut sich vielleicht irgendein Online-Shop, das hat irgendwie KPI gepasst und so weiter.
Brauchst du nicht auch noch eine Mütze und Handschuhe, weil es ist ja kalt draußen.
Genau. Ja, und Sophie, definitiv werden wir nachher Anzeigen bekommen zu Mützen und Handschuhen.
Ja, ganz sicher. Ich fürchte auch. Wir führen ja viele Interviews und ich war auch auf vielen Events und ich war immer wieder überrascht, wie viele Journalisten auch von großen Zeitungen, großen Fachmedien auf KI zurückgreifen, also die auch ChatGPT nutzen und künstliche Intelligenz, um Texte zu schreiben und Inhalte zu generieren. Wie unabhängig können denn Medien bleiben, wenn sie selbst so von diesen digitalen Innovationen, selbst von KI profitieren?
Ich glaube, dass oh, ich hoffe, das ist korrekt, was ich sage, dass ein echter Vollblut-Journalist, Journalistin einfach die Überzeugung hat, ganz unterschiedliche Aspekte und Sichtweisen zu integrieren in ihre Artikel. Und bei mir ist es ja nicht anders, wenn ich eine Moderation schreibe. Also ich, oh Gott, ChatGPT erspart mir so viel Zeit. Das kann ich gar nicht leugnen. Aber es nützt auch nichts, wenn ich jetzt sage, du pass auf, schreib mir meine komplette Moderation für Event XY. Dann falle ich extrem auf die Nase, weil mir dann einfach auch die Tiefe fehlt. Und ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn Menschen, die im Journalismus arbeiten, genauso diese Hilfsapplikationen mit zu Rate ziehen. Aber ich bin wirklich der Überzeugung, wer diesen Job mit Liebe und Leidenschaft macht, der wird sich nicht nur hinsetzen und wird sagen, okay, komm, ich habe ja irgendwas gelesen, links und rechts, ChatGPT, schreib mir mal einen Artikel. Sondern der wird natürlich anfangen, Interviews zu führen, Fachpresse zu lesen, vielleicht auch Studien zu Rate zu ziehen. Ich glaube da so ein bisschen an den Berufsethos.
Welche Gefahren gibt es denn, wenn man das jetzt nicht mehr machen würde, wenn man sagt, okay, wir lassen jetzt ChatGPT unsere Zeitungsartikel schreiben und ChatGPT hat die neuesten Neuigkeiten und wir hören nur noch, was ChatGPT darüber denkt?
Ja, katastrophal, weil dann sind wir genau in den Filterblasen, über die wir uns schon unterhalten haben, weil wenn Algorithmen Inhalte priorisieren, die auf bestehenden Interessen basieren, die ich halt so habe, dann führt es zu einer gesellschaftlichen Polarisierung und dann gibt es nur noch eine Meinung. Ich möchte um Gottes Willen gar nicht die Politik anführen, aber ich glaube, wir wissen alle, wovon ich rede, wenn man einfach nur Parolen raushaut, die keine Inhalte haben. Und ich lasse das Thema mal lieber. ja, aber es ist einfach so unglaublich gefährlich, wenn man sich so aufs Glatteis begibt und wie gesagt, auch da nur die Headlines konsumiert und eben in seiner eigenen Filterblase aktiv ist, dann bekommt man links und rechts nichts mehr mit. Die Vielfalt von Berichterstattung leidet, wenn automatisierte Prozesse das Sagen haben und nur noch den Fokus auf Klicks und Reichweite haben. Also ich finde das sehr, sehr gefährlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass Journalistinnen und Journalisten, aber auch Parteien und alle möglichen anderen Menschen Technologie nehmen, damit die Arbeit unterstützt wird, aber nicht die menschliche Perspektive ersetzt. Das ist so wichtig.
Und du als Moderatorin musst ja wahrscheinlich oft Debatten leiten und kannst da auch so ein bisschen steuern, in welche Richtung es geht, hier nochmal kritisch nachfragen und so einen kleinen Schubser geben. Welchen Einfluss würdest du dir denn wünschen, dass Medien in der Zukunft auf die Technologiedebatte haben?
Wie gesagt, ich finde, wir sind auf einem ganz guten Weg und ich möchte auch diese ganze Verantwortung nicht unbedingt auf die Medien abwälzen, weil jeder einzelne Mensch dafür verantwortlich ist, was er konsumiert. Ganz ehrlich, ich finde gerade auch Podcasts so spannend und es gibt ja einen Grund, warum ich jetzt beim Hype-Podcast bin, denn ihr habt führende Köpfe von der Wirtschaft, von der Wissenschaft, weil hier auf unterschiedliche Perspektiven diskutiert werden und wenn man das verfolgt und hört, dann hast du heute meine Meinung, morgen eine andere Meinung, vielleicht über das KI-Thema, dann kommt wieder jemand herein, der eine andere Perspektive mit reinbringt und das ist diese Vielfältigkeit, das ist einfach so unglaublich spannend.
Zum Abschluss vielleicht, welches KI-Tool würdest du dir jetzt wünschen, wenn du dir etwas wünschen dürftest? Was hilft dir als Moderatorin? Hast du etwas, wo du dir schon mal dachtest, boah, das wäre toll, wenn es das jetzt gäbe, das würde mir so viel Arbeit abnehmen, das würde mir helfen, mich inspirieren. Gibt es da etwas, das man entwickeln müsste?
Ja, ein Personal Assistant, also sozusagen ChatGPT, Reise, Travel, Support. Wenn ich unterwegs bin und mein Handy reinschreie, ChatGPT, wann fährt die nächste S-Bahn, weil ich habe die letzte verpasst.
Oder buch
mir ein Ticket oder wie auch immer. Das finde ich schon ziemlich cool, gerade wenn man unterwegs ist und Stress hat und dass man dann einfach mit so ein paar Spracheingaben dann so ein Bahnticket auf der App hat, ein gebuchtes Hotel, das wäre schon echt ganz sexy. Aber vielleicht kommt es ja in den nächsten 2 Jahren.
Ja, es wird sich, ich habe Christoph mal dieselbe Frage gestellt und das war auch seine Antwort. So ein virtueller Assistent, der einem alles abnimmt.
Wir geben das mal weiter an die Hersteller, aber ich bin mir relativ sicher, dass gerade bei den großen Giganten da draußen im Mobilfunk, dass sich da relativ bald was tun wird.
Ja, wir hoffen mal, dass es so sein wird. Claudia, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke für deine Zeit.
Ich danke dir ganz herzlich, Sophie. Es hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Claudia sagt, KI ist kein selbstständiger Akteur, sondern ein von Menschen geschaffenes System. Daher sollten die Diskussionen über KI nicht von Ängsten oder Science-Fiction-Narrativen geprägt sein, sondern von pragmatischen Überlegungen zu ihrem sinnvollen Einsatz.
Und sensationsgetriebene Berichterstattung kann zu Fehlinformationen oder übertriebenen Erwartungen führen. Hier ist Claudias Tipp: Medien sollten eine Balance zwischen Aufklärung, kritischer Reflexion und Inspiration schaffen, um eine sachliche Debatte zu ermöglichen.
Ja, und ich habe drei Punkte mitgenommen. Erstens, ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das so ist und so bleibt, dass künstliche Intelligenz kein selbstständiger Akteur ist, sondern eigentlich nur das ausführt, was wir Menschen von ihm verlangen. Das Buch Nexus von Yuval Harari bringt eine überzeugende Argumentationskette, dass KI, zumindest die generative KI, eben tatsächlich ein selbstständig handelnder Akteur, er nennt es ein Agent, sein kann. Es sprechen viele Argumente dafür. Und wenn man die technische Entwicklung beobachtet, glaube ich, kann man mittlerweile schon erkennen, dass die KI in vielen Punkten, unter anderem auch in der Formulierung von Sprache, so gut ist, dass sie den Charakter eines selbstständig handelnden Akteurs bekommen kann. Ich weiß die Antwort auch nicht. Ich sage nur, Harari Buch vielleicht gerne lesen. Wichtige Leseempfehlung, aber skeptisch bleiben. Es kann sein, dass die Grundthese, dass KI kein Agent, kein selbstständig handelnder Akteur ist, sich auf Dauer nicht bewahrheitet. Und dann hätte man es mit einer komplett anderen Sachlage zu tun. Der zweite Punkt, KI schreibt extrem überzeugend, spricht mittlerweile auch, stellt eigene Podcasts, eigene Radiosendungen zusammen und es wird nicht mehr lange dauern, bis es die erste KI-erzeugte Fernsehnachrichtensendung gibt. Man glaubt, man hat Moderatorinnen und Moderatoren vor sich, in Wahrheit ist es KI. Das ist die billigste Methode, mit der man zum Beispiel einen Nachrichtenfernsehsender betreiben kann. Wenn es aber so preiswert sein sollte, dann werden Hunderte und Tausende und vielleicht sogar Abertausende von Nachrichtensendern entstehen. Kostet ja nichts. Und dann ist die Gefahr, mit Händen zu greifen. Denn viele Akteure werden diese vollautomatischen, aber menschlich aussehenden und sehr suggestiv wirkenden Fernsehsender dafür nutzen, ihre Sicht auf die Welt und die Dinge zu verbreiten. Und das führt drittens dazu, dass wir als Menschen diesem Ansturm von künstlich erzeugten Inhalten nur dann standhalten können, wenn wir unseren kritischen Verstand schärfen, wenn wir also kritisches Denken üben und auch weitervermitteln in den Schulen, in der Gesellschaft, in der politischen Debatte, in jedem Diskurs, den man führt. Ist die Frage geboten, ist das wirklich echt, was ich da habe, oder ist das manipulationsgetriebene Informationskampagne irgendeiner interessierten Partei? Kritisches Denken, immer die Frage stellen, nichts für wahrnehmen, das könnte eine der wichtigsten Tugenden in Zukunft sein. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt.
Genau, das war's schon wieder für diese Woche.
Und wann hören wir uns wieder?
Wie immer nächste Woche.
Am Dienstagmorgen um 5.55 Uhr, in aller Frühe also. Guten Start in den Tag und eine wunderschöne Woche.
Schöne Woche, tschüss.
Tschüss.
Das war der HI-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hi.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer HI GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.